Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit.
Wir und die anderen, die Schweiz in der Welt, eine Sondersendung live vom Bundesplatz in Bern mit Ursula Hürzeler und Roman Villinger.
Wir fragen, was macht die Schweiz aus?
Wie sieht uns das Ausland?
Welche Beziehung wollen wir zur EU?
Und wie funktioniert eigentlich Schweizer Außenpolitik?
Das alles besprechen wir mit Korrespondenten ausländischer Medien hier in der Schweiz, mit einer ehemaligen Nationalratspräsidentin und dem Mann, der die bilateralen 2 ausgehandelt hat.
Es ist das höflichste Land, wo ich je gearbeitet habe, aber gleichzeitig auch die Schwierigkeit, Leute echt kennenzulernen.
Ich habe die letzten 5 Jahre in Deutschland gelebt und da sind mir 2 Dinge passiert. Erstens kenne ich die EU nun aus der Innenperspektive und zweitens habe ich begriffen, warum ich Schweizerin bin und was das überhaupt bedeutet.
Die Schweiz ist ein Phänomen und deshalb ist es auch sehr wichtig zu beobachten, wie dieses Phänomen und dieser Sonderfall, diese Ausnahme sich entwickelt politisch im Innen und auch wie sie mit den internationalen Herausforderungen umgeht.
Für mich ist die Schweiz brav, als Fußgänger an einer roten Ampel zu stehen, obwohl kein Auto kommt, und dann bei Grün hinüberzuschlendern in die Dignitas-Klinik, um sich ganz legal einschläfern zu lassen.
Die Schweiz ist ein reiches Land, das es verstanden hat, immer wieder durch Kompromisse die nationalen Widersprüche zu überwinden und daraus kreative Lösungen zu entwickeln, die die Schweiz zu einem Modell für die europäische Staatenwelt gemacht haben.
Sätze zur Schweiz von unseren Gästen im heutigen Sonderecho. Zu Wort kommen außerdem Hörerinnen und Hörer hier auf dem Bundesplatz, Politiker in Brüssel und der österreichische Bundespräsident.
Wir und die anderen, die Schweiz in der Welt, das Sonderecho live vom Bundesplatz. Zuerst aber Nachrichten mit Karin Britsch.
Der Nationalrat zeigt sich großzügig gegenüber der Kultur. Er hat verschiedene Förderkredite deutlich erhöht gegenüber den Anträgen des Bundesrats. 40 Millionen Franken mehr sollen demnach an den Heimatschutz und die Denkmalpflege gehen. 10 Millionen mehr an die Filmförderung. Noch ausstehend ist der Entscheid zum Beitrag für die Kulturförderorganisation des Bundes, Pro Helvetia. Die Debatte über die Kulturbotschaft ist für das Parlament eine Neuheit. Erstmals werden sämtliche Kulturförderungsaufgaben für die nächsten 4 Jahre zusammengefasst. Dafür beantragt der Bundesrat knapp 640 Millionen Franken, der Ständerat knapp 680 Millionen. Der Ständerat will wissen, welche Partei oder welches Komitee wie viel Geld in eine Abstimmungskampagne steckt. Mit 22-18 Stimmen hat er einen Vorstoß seiner staatspolitischen Kommission gutgeheißen. Stimmt auch der Nationalrat dem Vorschlag zu, muss der Bundesrat entsprechende Bestimmungen ausarbeiten. Die SVP verlangt, dass Asylverfahren in der Schweiz schneller erledigt werden. Dazu will sie die Rechtsmittel beschränken. Das heißt etwa, dass es nur noch eine Beschwerdemöglichkeit geben soll. Weiter fordert die SVP, dass die Schweiz mit wichtigen Herkunftsländern Rückübernahmeabkommen aushandelt, so etwa mit Tunesien, Nigeria oder Eritrea. Der italienische Energiekonzern Eni hat in Libyen wieder mit der Förderung und Produktion von Öl begonnen. Inzwischen seien 15 Förderanlagen in Libyen wieder in Betrieb und in den kommenden Tagen sollen weitere dazukommen. Dies schreibt das Unternehmen, das zu 30% vom italienischen Staat kontrolliert wird. Die Produktion stand wegen des Bürgerkriegs während der letzten Monate still. In Spanien hat offiziell der Wahlkampf begonnen. Der abtretende Ministerpräsident Zapatero hat, wie erwartet, das Parlament aufgelöst und für den 20. November Neuwahlen angesetzt. Laut Umfragen droht den regierenden Sozialisten die Abwahl. Demnach holen sie nur noch 31%. Hingegen wollen 46% der Befragten den Konservativen die Stimme geben. In Jemen haben erneut Zehntausende gegen Präsident Saleh demonstriert. Aufgeteilt nach Frauen und Männern zogen 2 Demonstrationszüge durch die Hauptstadt Sanaa. Saleh war letzten Freitag aus seinem Exil in Saudi-Arabien nach Jemen zurückgekehrt. In Ansprachen hatte er seither mehrmals betont, dass er sein Amt erst nach Neuwahlen niederlegen wolle. Die Opposition verlangt seit Monaten den sofortigen Rücktritt Salehs. Das Atomkraftwerk Mühleberg ist wieder am Netz, nachdem zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt worden sind. Diese hatte die eidgenössische Aufsichtsbehörde ENSI verlangt. Bei der Revision wurde auch der Kernmantel des Atomkraftwerks erneut eingehend untersucht. Diese Kontrollen hätten ergeben, dass der Mantel stabil sei, teilten die bernischen Kraftwerke mit. Am Mittag demonstrierten laut Angaben der Grünen Partei rund 100 Personen gegen die Wiederinbetriebnahme des AKW. Aktivisten in Schutzanzügen verteilten in der Stadt Bern Flugblätter. Das Zürcher Kantonsparlament verlangt, dass die Stromkonzerne Axpo und BKW ihr Rahmenbewilligungsgesuch für ein neues Atomkraftwerk zurückziehen. Das Parlament hat einen Vorstoß angenommen, den Grünliberale, BDP und CVP eingereicht hatten. Dieser verlangt, dass die Zürcher Kantonsregierung bei den Unternehmen entsprechend Druck macht. Axpo und BKW hatten ihr Gesuch für den Ersatz der AKWs Mühleberg und Betznau vor bald 3 Jahren eingereicht. Das amerikanische Luftfahrunternehmen Boeing hat das erste Exemplar des sogenannten Dreamliner ausgeliefert, mit mehr als 3 Jahren Verspätung. Empfängerin der neuen Boeing 787 ist die japanische Fluggesellschaft All Nippon Airways. Das Flugzeug hat einen hohen Anteil an Kohlefaserteilen und ist dadurch leichter als vergleichbare Maschinen. Es soll rund 20% weniger Treibstoff verbrauchen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.401 Punkten plus 1,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.924 Punkten plus 1,4%. Der Euro wird zu einem Franken 21,88 gehandelt, der Dollar zu 90 Rappen 21. Das Wetter. Über dem Mittelland liegt morgen wieder stellenweise Nebel oder Hochnebel. Sonst scheint im ganzen Land die Sonne. Die Temperatur steigt im Norden mit etwas Biese auf 21 Grad. Im Süden gibt es Höchstwerte bis 25 Grad. Auch am Mittwoch gibt es wieder viel Sonnenschein bei milden 23 Grad. Im Flachland liegt beidseits der Alpen am Morgen wieder etwas Nebel oder Hochnebel.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit einer Sondersendung live aus der Glasbox auf dem Bundesplatz in Bern.
Wir und die anderen, die Schweiz in der Welt, das ist unser Thema.
Wir diskutieren mit Schweiz-Korrespondenten aus Ägypten, Deutschland und Großbritannien, wie sie das Land erleben und wie sie über die Schweiz und ihren Wahlkampf berichten.
Wir sprechen mit der ehemaligen Nationalratspräsidentin Gret Haller und dem früheren Staatssekretär Franz von Däniken über Chancen und Möglichkeiten der kleinen Schweiz in der großen Welt.
Und wir haben Stimmen zur Schweiz aus Brüssel und direkt hier vom Bundesplatz.
Zuerst aber haben wir den österreichischen Bundespräsidenten Heinz Fischer zu seinem Bild von der Schweiz befragt. Er hat sich heute in Vaduz mit seinen Amtskollegen der anderen deutschsprachigen Länder getroffen. Franco Battel hat das österreichische Staatsoberhaupt gefragt, ob die Schweiz ein Sonderfall mitten in Europa sei.
Naja, ich bin immer bemüht, nicht das Wort Europa für die Europäische Union zu verwenden, weil eben Länder wie die Schweiz oder auch wie Norwegen europäische Staaten natürlich sind, im besten Sinn des Wortes, aber nicht EU-Mitglieder. Aber deswegen ist Schweiz noch nicht ein Sonderfall, weil die Schweiz ist ja mit der Europäischen Union durch eine Vielzahl, ich glaube insgesamt rund 200 Abkommen, verbunden, verwoben, verknüpft. Es gibt beste Kontakte der Schweiz überall in Europa. Also die Schweiz hat schon ein eigenständiges Profil, aber Sonderfall wäre mir zu viel.
Jetzt ist ja die Schweiz relativ gut bisher durch die Krise gekommen. Macht die Schweiz etwas besser als andere Länder?
Die Schweiz ist gut durch die Krise gekommen und dazu kann ich nur gratulieren. Aber ich glaube, alle Staaten kochen mit Wasser. Bei den Staaten des Euroverbundes kommt halt dazu, dass gemeinsame Rechte und gemeinsame Pflichten vorhanden sind und heute diese Pflichten besonders in Anspruch genommen werden. Ich stelle auch fest, dass der Schweizer Franken einen Höhenflug hat, was aber auch eine zweischneidige Sache ist. Also ich glaube, die Schweiz macht vieles richtig, aber nicht allzu viel anders als die vergleichbaren EU-Staaten.
Ich weiß, dass sich Staatspräsidenten gegenseitig nicht gerne Ratschläge geben, aber die Schweiz hat ja in den letzten Jahren vor allem auch wegen des Finanzplatzes einen ramponierten Ruf. Wie könnte man den verbessern?
Also ich glaube, so kann man es nicht formulieren. Von einem ramponierten Ruf darf man nicht sprechen. Es hat Probleme gegeben, aber gerade aus der heutigen Diskussion habe ich gesehen, dass das zu 95% ausgeräumt ist und dass man in der Lage ist, hier vernünftige Gespräche zu führen.
Sagt Heinz Fischer, der österreichische Bundespräsident. Aber uns interessiert natürlich auch, was Sie selbst, wie die Schweizerinnen und Schweizer ihr Land sehen. Simon Fatzer fragt nach, sie steht ein paar Schritte weg von mir und hat auf dem Bundesplatz draußen einige Passantinnen und Passanten zu sich geholt.
Ja, und diese Ad-hoc-Runde, die ist erstaunlich vielseitig. Es hat hier einen Nidwaldner, eine Dame aus dem Kanton Aargau und einen Berner. Und das Thema Schweiz, Schweizer Politik, eigenständiges Profil haben wir vorhin gehört. Was zeichnet denn eigentlich die Schweiz und ihre Politik aus? Was macht sie so einzigartig?
Die Nähe zum Volk. Wir können bestimmen, wer wir im Bundeshaus möchten. Und das gefällt mir.
Und Sie fühlen sich wirklich repräsentiert? Sie haben das Gefühl, was Sie sagen, das kommt dann auch durch?
Meistens.
Was ist so das Besondere für Sie an dieser Schweizer Politik?
Also sicher die Demokratie und dass die Entscheidungsprozesse ihre Zeit brauchen, benötigen.
Was heißt, dass ihre Zeit brauchen? Das lässt einiges offen.
Dass nicht sofort entschieden wird, dass es sehr viel Zeit braucht. Am Stammtisch, dann von den Parteien her, dann wird abgestimmt, dann wird wieder abgestimmt. Und ich denke, das ist schon gut so.
Das ist gut so.
Immer.
Vergeht Ihnen da, verlieren Sie nicht ab und zu auch die Geduld, wenn es dann so lange geht? Es braucht Jahre, bis etwas dann wirklich umgesetzt wird.
Ja, schon, aber dann wird auch vieles vielleicht verbessert in dieser Zeit. Modernes wird integriert, ja.
Und noch die Frage an den Berner, die Einzigartigkeit des Schweizer Polizsystems. Was kommt Ihnen da in den Sinn?
Also ich denke, einzigartig ist das, was wir diese Woche und letzte Woche hier erleben auf dem Bundesplatz, die Nähe zum Volk. Also überall, wo ich hinschaue, sehe ich Politiker. Und es sind keine Security-Leute hier, die mich da abhalten und dass ich nur etwa auf 10 Meter Distanz diese Leute beobachten kann. Ich kann sie auch ansprechen und sie was fragen.
Ja, das ist super, Sie sind unter dem Volk, aber machen Sie auch die Politik, die Sie wollen?
Nein.
Woran scheitert?
Ja, für mich ist so, ich finde die Parteienlandschaft, die ist sehr, sehr breit und sehr vielfältig. Und ich möchte am liebsten von allen Parteien die Rosinen pflücken bei den Wahlen. Und das macht für mich auch schwierig. Deshalb ist keine Partei, die genau das vertritt, was ich eigentlich will.
Sind immer ein bisschen dieselben, die man dann am Schluss hört.
Ja, das kann man so sagen.
Besten Dank dieser Runde.
Und besten Dank auch an Simon Fatzer, die diese Stimmen auf dem Bundesplatz gesammelt hat. Was die Schweiz ausmacht, das diskutiert jetzt Ursula Hürzeler mit drei Korrespondenten, die aus der Schweiz fürs Ausland berichten. Bei ihr stehen jetzt Tamar Abualenin, er wohnt seit mehr als 25 Jahren in der Schweiz und berichtet als Journalist für verschiedene arabische Medien, Wolfgang Keudl. Er ist erst diesen Juli in die Schweiz gekommen und schreibt für die Süddeutsche Zeitung und Hake Simonian, seit 8 Jahren Schweiz-Korrespondent der britischen Financial Times. Bitte, Ursula Hürzeler.
Ja, herzlich willkommen hier in der brütend heißen Glasbox vor dem Bundeshaus. Wolfgang Keudl, Sie sind der Neuzuzüger in dieser Runde. Können Sie die 26 Kantone schon aus dem Stegreif aufsagen?
Wenn ich mich anstrengen würde, wahrscheinlich schon. Aber es würde wahrscheinlich zu lange dauern für diese Sendung.
Aber im Bundeshaus waren Sie schon?
Leider noch nicht, es war geschlossen.
Aha, das können Sie also nachholen. Sie kamen direkt aus der Türkei, waren früher Korrespondent in den USA, in Großbritannien. Welches Bild hatten Sie von der Schweiz? Deckt sich das ein bisschen mit dem, was wir vorher von den Leuten gehört haben?
Überhaupt nicht. Ich hatte eigentlich überhaupt kein Bild von der Schweiz. Die Schweiz war mir auch privat sehr, sehr fremd. Ich war nie privat im Urlaub zum Skifahren wie
was
die meisten Leute.
Was für ein Nachbar!
Ich war ein bayerischer Nachbar und offensichtlich haben die meisten Bayern kein Problem mit der Schweiz, aber die Schweiz liegt für viele Bayern im Windschatten. Wenn Bayern Berge wollen, dann gehen sie direkt nach Süden und nicht so schräg zur Seite.
Verglichen damit sind Sie, Tamar Abualenin, fast schon ein halber Schweizer. Sie sind seit 25 Jahren in der Schweiz. Früher haben Sie Wilhelm Tell verehrt und die Berge. Was ist es heute?
Ja, es ist auch das Gleiche, aber ich sehe hier noch mehr, also die direkte Demokratie, dass die Schweiz immer sich behauptet als ein Sonderfall und Ausnahme und immer beharrt auf diesen Status, das ist für mich etwas Interessantes.
Sie arbeiten in Genf, die anderen beiden in der Deutschschweiz, Sie arbeiten in Genf hinter dem Röstigraben, wie wir hier sagen. Gibt es für Sie unterschiedliche Schweizen?
Natürlich, es gibt für mich vier Schweizer, die Welschen, die deutsche Schweizer, die Tessiner, die Rätoromänen. Und ich spüre auch, weil ich bin Korrespondent nicht nur für Genf, sondern ich muss auch über die Schweiz berichten und ich spüre die verschiedenen Mentalitäten. Aber das im positiven Sinne, weil das gibt mir ein gutes Beispiel für das multikulturelles Zusammenleben. Das ist sehr positiv, dass vier verschiedene Kulturen sich einigen können, sich leben können. Es gibt natürlich kleine Probleme, aber im Allgemeinen ist das positiv.
Sie selbst werden ja öfter darauf angesprochen in den arabischen Ländern, da meint man, Genf sei die Hauptstadt.
Ja, das ist sehr oft, weil Genf ist das Zentrum natürlich für sehr viele internationale Ereignisse und es kommen sehr, sehr wenige Meldungen aus Bern. Aber in den letzten Jahren gab es sehr viel über die Schweizer Politik zu berichten. Und deshalb, ich glaube, diejenigen, die in den Medien regelmäßig lesen, dann wissen langsam, dass es weder Zürich noch Genf sind die Hauptstädte, sondern Bern.
Und damit zum Dritten in unserer Runde, Herr Eximonien, für Sie als Korrespondent der Financial Times, ist da die Schweiz einfach eine einzige riesige Bank?
Also eine einzige Bank ist es nicht, aber es ist für uns als Wirtschaftszeitung ein Wirtschaftsland und ein Finanzland hauptsächlich.
Eben, Sie mussten sich wahnsinnig sputen heute Nachmittag. Sie haben angerufen, Sie wussten nicht, ob Sie es schaffen. UBS, da war wieder ein Artikel fällig. Haben Sie denn überhaupt noch Luft neben all diesen Finanz- und Wirtschaftsthemen, also starker Franken, Angst vor der Krise für Politik?
Es gibt leider nicht ganz so viel Zeit. Es stimmt vollkommen, dass meine Hauptarbeit, also 80%, 85% sogar, geht um Wirtschaft und Unternehmen, um Finanzen. Ich schreibe gerne über Immobilien, ich schreibe gerne über Skifahren und solchen Dingen und über Touristik. Da muss man ein bisschen kämpfen, um Platz in der Zeitung zu finden. Aber nein, leider, die Schweizer Politik leidet in dem Sinne.
Eben, also das ist ja gar nicht so einfach, über die Schweiz zu berichten, Wolfgang Keudel. Jetzt gerade für die Süddeutsche arbeiten Sie. Schweizer Politik, Wahlen, das ist ja ganz viel klein-klein. Und am Schluss spannen die großen Parteien beim Regieren erst noch zusammen. Wie machen Sie daraus einen spannenden Artikel?
Das weiß ich noch nicht. Das wird spannend für mich selber festzustellen.
Noch keine Idee?
Einige vage Ideen habe ich schon. Das Grundproblem scheint zu sein, es herrscht nicht großes Interesse bei meinen Lesern an Schweizer Politik. Das liegt auch an Persönlichkeiten. In den meisten anderen Ländern gibt es bestimmte Personen, die auch der normale Zeitungsleser kennt. Sarkozy, Cameron, amerikanischer Präsident. Der einzige Schweizer Politiker, der einer größeren Zahl von Deutschen namentlich bekannt ist, ist Christoph Blocher. Daran liegt allerdings schon wieder ein Problem, weil das ein sehr verengtes Bild auf die Schweiz darstellt, wenn man es fokussiert auf diese Person. Das andere Problem ist, ich war ja in Amerika Korrespondent, wie Sie erwähnt haben. Auch da muss man dem Leser alle vier Jahre das amerikanische Wahlsystem erklären.
Und alle gähnen.
Nein, da gähnen sie nicht, weil da sind ja wieder Personen dabei, die also fast aus Hollywood entstanden sein könnten. Hier wollen die Leser es eigentlich gar nicht so sehr erklärt haben, weil der Reiz fehlt, der Erkennungswert einer Person.
Wie machen Sie denn das, Herr Abolenin? Ich meine, die arabischen Staaten sind noch viel weiter weg und entdecken jetzt ganz anders die Demokratie.
Ja, natürlich, wir empfinden die Demokratie ganz anders, aber wir sehen in der Schweiz ein ganz lebendiges Beispiel für direkte Demokratie, dass es funktioniert. Natürlich, man spricht hier nicht von einer Übertragung 1:1 von diesem Experiment oder für diesen Prozess, aber man sieht, dass es hier funktioniert, dass man sieht, dass die Parteien können sich einigen, dass es eine Konkordanz gibt, eine Kompromissbereitschaft gibt. Es ist auch etwas anderes. Die Schweiz ist ganz anderes als in den Nachbarländern, weil hier gibt es nicht einmal rechts, der regiert, und einmal links und einmal eine Koalition, sondern sind immer die vier großen Parteien, die beteiligen sich in einem Gremium. Und das ist ein gutes Zeichen eigentlich, dass das Zusammenleben zwischen verschiedenen politischen Richtungen und Denkweisen können sich einigen. Und das ist sehr ein Erfolgsrezept für die Schweiz. Die Frage ist aber, wird das noch weiter geben oder nicht? Das ist die spannende Frage, weil ich spüre eine ganz starke Polarisierung in der Schweizer Politik in den letzten Jahren, und ich glaube, das hat mit 2003 begonnen, dass es immer eine starke Polarisierung zwischen rechts und links. Wie weiter das sich entwickelt, das werden wir sehen.
Ebenso ein einiges Volk von Brüdern und Schwestern. Herr Eximonien, Sie sind noch nicht ganz so lange hier, aber doch immerhin auch schon 8 Jahre. Merken Sie das auch, diese Polarisierung?
Ja, das merke ich auf jeden Fall. Und das hat sich, ich glaube, in meiner kurzen 8 Jahren sogar auch zugespitzt. Man merkt das mehr. Was mich überrascht, und ich reise viel in der Schweiz, im Vergleich mit meiner Kollegin Wolfgang Keutel, kannte ich die Schweiz ziemlich gut, besonders die Westschweiz und Tessin. Ich war lange Zeit Korrespondent in Mailand und sehr eher die Deutschschweiz, was ich nicht kannte. Und für mich ist jede Reise nach Genf oder nach Lugano, leider nicht so oft nach Lugano, schon fast eine Reise ins Ausland, weil für mich und ich glaube auch für einige Schweizer, das ist die Schweiz, aber das ist eine ganz andere Schweiz.
Und woran machen Sie denn diese Polarisierung fest? Also haben Sie da ein Beispiel?
Ach, also in der Politik sicher, man sieht das zwischen den Parteien. Ich glaube, dass die linke Seite ist linkser geworden, sozusagen. Ich glaube, auf der SVP-Seite wahrscheinlich war das vom Anfang an so und ist in meiner Zeit so geblieben.
Wolfgang Keutel, Sie haben eben noch den frischen Blick. Was ist Ihnen denn aufgefallen in diesem Wahlkampf bis jetzt?
An dem Wahlkampf ist mir noch nicht besonders viel aufgefallen.
Plakate zum Beispiel?
Plakate, daran fällt mir auf, dass sie sehr, sehr, sehr personenbezogen sind. Dass ich weniger Slogans finde als viel mehr Köpfe. Und ich kann daraus nur schließen, dass es mehr um die Person geht, die jeweils für den Kanton in den Ständerat oder für den Wahlbezirk gewählt wird. Ich sehe eigentlich nur Plakate mit Slogans von der SVP im Wesentlichen. Also das sind die dominierenden. Vielleicht sind das einfach auch die grellen Farben, die ins Auge stechen.
Und da fühlten Sie sich so richtig willkommen, als da stoppt die Masseneinwanderung.
Ja, also ich fühle mich nicht unbedingt als Masseneinwanderer. Ich bin nur ein paar Jahre hier und dann gehe ich wieder weg, so wie es aussieht. Deutsche haben ja ein Talent, die Schweiz gründlich misszuverstehen. Man muss allerdings auch ein bisschen Rücksicht auf uns nehmen. Mir ging es so bei diesen Plakaten. Wenn ich diese drei Primärfarben Schwarz, Weiß, Rot sehe, mit diesen grob gezeichneten Linien, dann kommt meine Vergangenheit oder meine Kenntnis des Dritten Reichs rein. Also ich fühle mich sofort erinnert an solche Plakate. Dieselben Farben, dieselben klaren Linien. Diese Partei hat nichts mit den Nazis zu tun, aber es ist eine nicht steuerbare Reaktion wie ein Pavlovscher Reflex, den viele Deutsche haben, wenn sie nur dieses Bild sehen.
Sind Sie da erschrocken?
Ich bin etwas erschrocken, ja.
Wie geht das Ihnen?
Ich stimme vollkommen zu. Ich war vorher Chefkorrespondent für meine Zeitung in Berlin für 4,5 Jahre. Ich habe auch einiges mit Rechtsradikalen zu tun gehabt. Ich habe auch die Republikaner und NPD in Deutschland einigermaßen verfolgt. Dann kam ich nach Zürich und sah in der Tat diese ähnlichen Plakaten. Den Stil ist jetzt für jeden Wahlkampf typisch und ich war sehr überrascht. Negativ. Und in der Tat, ich nutzte für die SVP eine Formel, ich habe rechtsradikal mehrmals geschrieben. Und wenn ich die kleine, kurze Geschichte erzählen darf, hatten wir für meine Zeitung eine rege Leserbriefwechsel. Reg heißt, ja, mehr als 20 vielleicht.
Oh.
Aus der Schweiz auf jeden Fall. Mhm. Und einige waren empört, wer ist dieser Idiot, der gar nichts über dieses Land versteht, der diese demokratische Partei tatsächlich als rechtsradikal beschreibt. Ich habe Haider natürlich hinzugefügt und Le Pen und so weiter und so fort. Aber auf der ganz anderen Seite, andere Briefe, zum ersten Mal hat Ihre Zeitung jemand hierher geschickt, der die Schweiz echt versteht und den Mut hat, die Dinge zu erzählen, wie die eigentlich sind. Also schauen Sie.
Herr Tamer Abou-Lenin, bei Ihnen ist das natürlich noch anders. Also Sie haben noch die Minarett-Initiative erlebt.
Die Ausschaffungsinitiative.
Genau, das ist ein ganzer Rattenschwanz. Aber Verstehen Sie, dass in diesem Wahlkampf eigentlich die Swissness, also die Rückbesinnung auf die eigenen Werte, dass der so stark ist?
Das ist klar, aber wissen Sie, das Problem für uns, dass diese Swissness manchmal wird missbraucht im Sinne von solche Plakate von Farben und Slogan und so und Mottos, das steht im Widerspruch mit der Schweizer Außenpolitik. Die Schweizer im Ausland ist bekannt als Friedensstifter, als Bereitschaft für humanitäre Hilfe und so weiter. Und deshalb, da steht der Leser, der Intellektuelle natürlich, die stehen zwischen zwei Bilder von der Schweiz. Welche Schweiz sollen wir glauben? Die da, die hier gegen Einwanderer, gegen Ausländer, gegen andere Kulturen dagegen sind oder die Schweiz, die für international und die humanitär bekannt ist. Das ist ein Paradox und das schadet das Schweizer Image im Ausland.
Trotzdem ist es ja so, in Ihren Ländern wird auch mit harten Bandagen gekämpft im Wahlkampf. Wir wollen da gar nicht hochrechnen. Aber ich möchte Sie jetzt zum Schluss eigentlich noch fragen, wir sehen uns ja gerne als Sonderfall, als einzigartig mit unserer direkten Demokratie. Sind wir jetzt im internationalen Vergleich noch so besonders?
Ja, also wenn ich beantworten darf, ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich nochmals bei meiner Ankunft aus Berlin. Es hat für mich mehreren Tagen, wenn nicht Wochen gedauert, bis ich dieses Wahlsystem und Land verstanden habe. Aber fragen Sie mich nicht, wie lange es gedauert hat, bis ich das alles erfolgreich meiner Londoner Kollegen dann weitergegeben hat.
Definitiv ein Sonderfall in Europa. Ich ziehe am ehesten Parallelen zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten vom Selbstverständnis der Bürger her. So wie ich es in Amerika erlebt habe, erlebe ich hier, dass die Bürger hier ein anderes Verhältnis zu ihrem Staat haben. Sie haben das Gefühl, es ist ihr Staat, ihre Gemeinschaft. Es fehlt dieses Obrigkeitsdenken, das ich in anderen europäischen Staaten sehe, wo zwar demokratische Regierungen gewählt werden, aber die Einstellung ist, das sind die da oben, die machen sowieso, was sie wollen. Dieses Gefühl finde ich hier nicht und das finde ich sehr, sehr positiv.
Könnte es sein, dass wir sogar noch eine andere Parallele haben? Die USA sind sehr stark unter Druck international und die Schweiz hat auch so viel Gegenwind. Also
in gewisser Weise ja. Ich glaube auch, beide Staaten waren lange Zeit gewöhnt, dass sie Dinge alleine machen konnten, ohne sich auf andere verlassen zu müssen oder andere einbeziehen zu müssen. Amerika wegen seiner Größe und seiner Macht, die Schweiz wegen ihrer Eigenart und weil sie eben so war, wie sie ist. Und beide Staaten, beide Völker, beide Nationen haben eben vor einigen Jahren festgestellt, dass es nicht mehr geht, dass man give and take, dass man auf andere zugehen muss, dass man andere braucht. Beide gehen auf unterschiedliche und zum Teil auf ähnliche Weise damit um. Und deshalb glaube ich auch, dass die SVP, um nochmal darauf zurückzukommen, eine Art Schweizer Tea Party ist. Also eine Sehnsucht nach einer heilen Welt, wie sie so wahrscheinlich gar nicht existiert hat.
Sehr spannend. Wir müssen leider abbrechen. Ich möchte nur Sie, Tamer Abou-Alenin, ganz kurz fragen. Wenn Sie König wären von der Schweiz, was würden Sie einführen? Sie können auch sagen, nichts.
Gar nicht, aber vielleicht kein Bankgeheimnis mehr.
Okay, ganz herzlichen Dank.
Mit Ursula Hürzeler diskutierten Tamer Abou-Alenin, der für verschiedene arabische Medien aus der Schweiz berichtet, Wolfgang Keudel, der für die Süddeutsche Zeitung schreibt und Haig Simonian, der Schweiz-Korrespondent der britischen Financial Times.
Sie hören Echo der Zeit live vom Bundesplatz in Bern. Wir diskutieren heute zum Thema Wir und die anderen, die Schweiz in der Welt. Ja, welche Rolle soll sie eigentlich spielen, die kleine, neutrale Schweiz? Aktiv sein, sich einmischen oder eher bescheiden abseits stehen? Die Frage geht an Simon Fatzer und ihr Publikum.
Ja, ich gebe die Frage natürlich weiter. Neue Frage, neue Runde. Es ist etwas Uri-lastig, muss ich sagen. Zwei Urnerinnen und ein Berner sind hier bei mir am Tisch. Das hat damit zu tun, dass ich die Urschweiz hier auf dem Bundesplatz vorstellen kann, inklusive Urnerpastete und allem, was dazugehört. Ja, Wunschprogramm quasi. Welche Rolle soll denn die Schweiz auf dem internationalen Parkett eigentlich spielen, wenn Sie jetzt das so wählen könnten?
Ich würde bestimmte Werte ins Zentrum setzen, und zwar, dass die Schweiz als aufgeschlossen und offen wahrgenommen wird und gleichzeitig Werte wie Zuverlässigkeit, Bodenständigkeit, Bescheidenheit vertritt.
Haben Sie denn das Gefühl, dass das so kommuniziert wird? Kommen wir so an?
Ich glaube, es ist eine ganz schwierige Frage, um dies auch wahrzunehmen. Ich bin der Meinung, dass die Personen, die diese Aufgabe haben, das doch recht gut vertreten.
Schauen wir mal kurz an, was da um uns herum passiert in Europa. Da ist doch einiges los. Wie unabhängig ist eigentlich die Schweiz überhaupt noch mitten in diesem Europa?
Also die Schweiz ist sicher eingebettet wirtschaftlich in dieses europäische System. Ich bin einfach der Meinung, wir müssen auf alle Fälle unsere politische Freiheit sichern. Denn meine Reisen haben mir gezeigt, dass nur Völker, die selber bestimmen können, glücklich werden. Und darum ist unsere höchste Aufgabe, vielleicht auf Kosten von wirtschaftlichem Schlechterergehen, dass wir frei bleiben, dass wir politisch unabhängig bleiben. Das ist für mich absolut die erste Priorität.
Dieser Sonderweg, das ist nach Ihrem Sinn?
Es geht nicht um einen Sonderweg. Wir sind mit anderen zusammen unterwegs. Ich vergleiche das mal mit einer Ehe. Ich finde, es ist nicht gut, wenn man sich selber aufgibt, um die Ehe zu retten, um eine Beziehung zu retten. Man muss unabhängig bleiben.
Aber in der Ehe braucht es Kompromisse.
Ja, ganz sicher, ganz sicher. Aber wenn sich der eine aufgibt, dann funktioniert die Beziehung nicht mehr. Und ich denke, dass es politisch auch so funktioniert, wenn sich die Länder aufgeben, um wirtschaftlich einfach alles zu erreichen, dann werden sie straucheln.
Und noch die Frage an die zweite Urnerin in der Runde. Macht das die Schweiz gut oder müsste sie nicht offensiver sein? Präferieren Sie, bevorzugen Sie eine offene Schweiz, die das anpackt, oder soll sie eher zurückhaltend sein? Was denken Sie?
Ich glaube, die Schweiz, die soll und muss ihre Neutralität weiterleben. Aber man kann sich natürlich nicht abkapseln. Man kann nicht ein Inseldasein fristen, sondern man muss sich in die Weltpolitik, soweit das die Neutralität zulässt, auch einbringen.
Und soll sie sich von sich aus einbringen oder soll sie abwarten?
Ich denke, das ist immer etwas abzuwägen. Dort, wo es notwendig ist, da darf man selbstverständlich auch mal klar und deutlich sagen, was man davon hält. Aber eine direkte Offensive starten, das glaube ich, sollte die Schweiz nicht.
Besten Dank auch dieser Runde hier auf dem Bundesplatz.
Das also die Meinungen direkt vom Bundesplatz. Zwei, die sich mit der internationalen Rolle der Schweiz sehr intensiv beschäftigt haben, sind jetzt zu Gast bei Roman Villinger. Grit Haller ist Sozialdemokratin, die ehemalige Nationalratspräsidentin war Botschafterin der Schweiz beim Europarat, Ombudsfrau für Menschenrechte in Bosnien-Herzegowina. In den letzten Jahren hat sie sich an der Uni Frankfurt im Bereich Völkerrecht und Rechtsphilosophie weitergebildet und geforscht. Neben ihr Franz von Däniken von 1999 bis 2005 Staatssekretär im Außenministerium und damals als höchster Diplomat der Schweiz zuständig für die Verhandlungen zur zweiten Staffel der bilateralen Verträge mit der EU. Er leitet heute die humanitäre Drosos-Stiftung. Bitte, Roman Villinger.
Grit Haller, Franz von Däniken, herzlich willkommen hier in der Glasbox. Die Rolle der Schweiz in der Welt ist unser Thema. Die Vorstellungen dazu gehen auseinander. Wir haben das gerade gehört. Knapp und thesenartig, Grit Haller, soll sich die reiche kleine Schweiz in der Welt mehr einmischen oder eher weniger?
Ja, die Frage ist so gestellt, dass sie mit Ja und Nein nicht beantwortet werden kann.
Also mit einem Jein.
Das würde auch nicht stimmen. Die Schweiz hat eine Art, sich mit ihrem Umfeld zu befassen, die gekennzeichnet ist durch einige Besonderheiten, aber nicht was das Ziel anbelangt, sondern den Weg. Sie braucht immer etwas länger, bis sie sich einer bestimmten neuen Formation annähern kann. Das war immer so und das wird auch so bleiben. Das heißt aber nicht, dass sie das Ziel nicht erreicht.
Das ist der Anpassungsprozess, aber denken Sie, sie sollte sich grundsätzlich mehr auf der internationalen Bühne engagieren?
Sie sollte vor allem im Inneren mehr über das Verhältnis zu den internationalen Strukturen diskutieren.
Herr von Däniken, wie sehen Sie das? Mehr Diskussion, mehr Engagement international nötig?
Die Schweiz ist kein kleines Land. Die Schweiz ist eine Industrienation mittlerer Größe, ist einer der großen Finanzplätze dieser Welt, ist ein weltweit vorzüglich positionierter Denkplatz. Die Schweiz kann gar nicht anders, als sich international einbringen, um ihre Interessen zu wahren, um dort sich zu engagieren, wo ihre langfristigen, nachhaltigen Interessen auf dem Spiel stehen.
Und das heißt, wenn sie stark ist, vor allem wirtschaftlich, vor allem im Wirtschaftsbereich und im Bildungsbereich, wo Sie sagen, Denknation Schweiz, da soll sie sich engagieren?
Sicher auf diesen Gebieten, aber nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in der reinen Außenpolitik sozusagen, in politischen Fragen. Ich denke insbesondere auch an die europäische Integration, wo die Schweiz sich nicht stark engagiert und in einer Offside-Position sich befindet.
Diese Offside-Position, die gab es ja nicht immer. Sie waren fast 30 Jahre lang Diplomat und sind heute Leiter der Drossos-Stiftung und sind nach wie vor viel im Ausland unterwegs. Wie hat sich denn das Bild dieser Schweiz, das Ihnen im Ausland entgegenkommt, wie hat sich dieses Bild verändert in diesen 30 Jahren?
Internationale Entwicklungen sind ja längerfristige Entwicklungen. Als ich vor 30 Jahren, bald 40 Jahren, der schweizerischen Diplomatie beitrat, ging es unter anderem vor allem um die Entspannung zwischen Ost und West. Das war eines der vorherrschenden Themen. Dort war das Engagement der Schweiz von Anfang an sehr aktiv, sehr engagiert, konstruktiv unter gleichzeitiger Vernachlässigung der europäischen Integrationsbewegung. Als sich dann 1989 der große politische Wandel anbahnte und der Ost-West-Konflikt plötzlich an sein Ende gekommen war, stellte man fest, dass eine der bestimmenden politischen Kräfte und Entwicklungen in Europa, nämlich die europäische Integration, von der Schweiz vernachlässigt worden war. Das würde ich als wesentliche Entwicklung über die Zeitspanne, die Sie erwähnt haben, bezeichnen.
Und das hat auch das Bild der Menschen da von der Schweiz verändert.
Wissen Sie, das Bild der Menschen weltweit, das ist ein sehr differenziertes. Sie haben in Süddeutschland, in der Lombardei oder in Savoyen ein ganz anderes Bild der Schweiz, als Sie zum Beispiel in Indien oder in China oder in Japan haben. Als ich einmal in Indien weilte, sagte mir einer, wissen Sie, die europäische Integration und die Frage, ob die Schweiz sich da engagieren sollte oder nicht, ist vom Blickpunkt des Buddha aus ein Clin d'œil, ein Lidschlag.
Grete Haller, Sie waren in den letzten Jahren ja in Deutschland als Wissenschaftlerin, haben da geforscht, zuvor in Bosnien und in Straßburg. Jetzt haben Sie eingangs gesagt, in Deutschland hätten Sie viel Neues über die Schweiz gelernt. Welches Bild ist denn da entgegengekommen in Deutschland bei unseren Nachbarn in diesen 5 Jahren?
Ja, ich habe in meinem Eingangsstatement gesagt, dass man kann wirklich 2 Phasen unterscheiden von diesen 5 Jahren. Am Anfang habe ich mich ganz intensiv auch mit der deutschen Politik befasst und habe mich da hineingehört und geschaut. Und vor allem habe ich die Innenperspektive der EU kennengelernt. Also wie das ist, wenn der Einzelne nicht nur nationale Politik macht, sondern eben auch die EU für die betreffende Person ein Phänomen ist, mit dem man sich auseinandersetzt. Und in den letzten 2 Jahren ist dann dazugekommen, dass, als ich das genügend gekannt habe und als ich gedacht habe, da gehöre ich eigentlich dazu, da kam dann in mir wie in einer Gegenbewegung, habe ich wieder gemerkt, dass ich als Schweizerin reagiert habe und habe vor allem, und das scheint mir sehr wichtig, plötzlich realisiert, was das schweizerische Staatsverständnis ist. Und das ist diametral unterschiedlich vom Deutschen. Das heißt, das ist nicht das Nationenverständnis, das ist, was ist die öffentliche Hand, was ist die Respublika? Der Korrespondent der Süddeutschen Zeitung hat gesagt, es komme ihm vor, wie wenn das Gleiche wäre wie das der Amerikaner. Vielleicht stimmt das in einem ganz kleinen Element, dass man nämlich findet, der Staat gehört einem und den macht man, also den gestaltet man. Im Übrigen bin ich mit ihm zu 99% nicht einverstanden, weil das wäre ein ganz anderes Politikverständnis, aber davon reden wir jetzt nicht. Ich denke wirklich, dass die Schweiz ein besonderes Staatsverständnis hat, das übrigens so EU-kompatibel ist wie kein anderes.
Darauf kommen wir gleich, aber was ist denn im Kern dieses Staatsverständnis?
Ich muss es einfach wiederholen, dieser Staat gehört uns. Mhm. Und er gehört uns, wir machen ihn. Und das ist ein Unterschied zu den Vereinigten Staaten. Wir finden nicht, das ist schrecklich, die Regierung macht ohnehin nur Mist, sondern wenn uns etwas nicht passt, dann mischen wir uns ein und ändern es. Und das gibt eigentlich, gäbe im Grund, in der Grundstimmung ein sehr politisches Selbstverständnis. Jetzt haben wir in den letzten Jahren leider diese zunehmende Polarisierung, aber das wird die Schweiz wird damit zurechtkommen, das irgendwie zu überwinden.
Wir haben das jetzt in diesen verschiedenen Statements gehört, die Schweiz, das in der Welt, das hat eben auch mit der EU zu tun. Wir haben deshalb auch in Brüssel nachgefragt, wie man die Schweiz sieht, wie es dort wie man dort den EU-Beitritt der Schweiz sieht, dass der zurzeit chancenlos ist, das weiß man dort natürlich auch und trotzdem gibt es dort viel Verständnis für die Schweiz. EU-Korrespondent Urs Bruder hat dem linken grünen EU-Parlamentarier Sven Giegold und dem konservativen CDU-Abgeordneten Thomas Ulmer Stichworte zur Schweiz zugespielt.
So sieht's der grüne Sven Giegold.
Ehrlich gesagt, Abgrenzungswünsche gegenüber der EU gibt es in allen wichtigen europäischen Ländern.
Und so der CDUler Thomas Ulmer.
Letzten Endes ist die Schweiz ja komplett von der Europäischen Union umzingelt. Sie ist auf uns angewiesen, dass wir viele gemeinsame Projekte machen. Es ist im Prinzip eine Mitgliedschaft ohne Mitgliedschaft. Wir machen trotzdem fast alles gemeinsam.
Doch eine Mitgliedschaft käme die Schweiz viel teurer zu stehen.
Wir haben einen zweiten Staat, der es ähnlich macht. Das wäre Norwegen. Beiden Ländern ist an sich gemeinsam, dass sie außerordentlich wohlhabend sind. Und so in erster Linie wohl der finanzielle Aspekt gegen eine Vollmitgliedschaft spricht.
Rosinenpicker Schweiz, Schurkenstaat Schweiz.
Verbalradikalismen gefallen mir nicht. Das gilt auch für die Kavallerie. Aber was nicht akzeptabel ist, dass die Schweiz den Zugang zum Binnenmarkt haben möchte, aber nicht gleichzeitig eine Steuerpolitik betreibt, die zu den Nachbarn fair ist.
Die kleine Schweiz ginge unter in der EU.
Ich kann verstehen, dass man natürlich Bedenken hat, in dieser großen EU einfach glatt gebügelt zu werden.
Vor allem dann, wenn gleichzeitig Frankreich und Deutschland so tun, als könnten sie die EU durch Vorabsprachen führen.
Also draußen bleiben.
Die Schweiz hat keinerlei Chance, auf globaler Ebene relevanten Einfluss zu nehmen. Die EU nimmt Einfluss. Das heißt, wir gewinnen Fähigkeit, internationale Politik mitzugestalten durch das Teilen von Souveränität. Wer darauf verzichtet, verzichtet eigentlich auf Souveränität. Das ist aber ein Argument, was ein bisschen komplizierter ist und nicht in gleichem Maße bierzeltfähig.
In der EU hätte man also vielleicht mehr Souveränität, aber sicher weniger direkte Demokratie.
Demokratie lebt auch von Nähe und die Schweiz hat ja in dieser Hinsicht ein vorbildliches System. Wenn man dann aber umgekehrt guckt, dass Extreme wie Blocher solche starke Rollen bekommen können, zweifelt man natürlich auch an der Schönheit des demokratischen Modells der Schweiz.
Dennoch, die Schweiz als Stachel im Fleisch, mittendrin, aber nicht dabei, das tut auch der EU gut.
Im Moment tut es der EU sicher gut, weil wir durch diesen Dialog auch manche Schwachstellen bei uns selbst erkennen. Ich sehe es aber nicht als Stachel im Fleisch. Ich sehe es auch nicht als Wunde oder Narbe. Ich glaube, es ist vielleicht ein Muttermal, das wir in absehbarer Zeit in eine andere Farbe überführen können.
Die Schweiz als Muttermal Europas, das dereinst umgefärbt werden könnte, das ist ein liebevolles Bild. Franz von Däniken, so viel Verständnis dürfte Ihnen nicht entgegengekommen sein, als Sie die Villa 2 aushandeln durften.
Wissen Sie, unser Verhältnis zu Europa hängt entscheidend davon ab, wie viel Gestaltungswillen die Schweiz außenpolitisch aufbringt. Wenn wir tatsächlich den Willen haben, europäische Entwicklungen mitzugestalten, zu beeinflussen, dann denke ich, müssen wir unser Verhältnis zur Europäischen Union im Sinne eines Beitritts einmal überdenken. Wenn wir das nicht haben, im Gegensatz zu dem, was wir eigentlich international, global immer wieder zeigen und auf das wir stolz sind, nämlich Entwicklungszusammenarbeit zu erbringen, humanitäre Hilfe zu leisten, uns in globalen Gremien zu engagieren. Dort bringen wir weltweit einen Gestaltungswillen auf, der merkwürdig kontrastiert mit unserer politischen Enthaltsamkeit in Europa.
Aber Europa ist natürlich auch bedrohlicher, weil das viel größere Konsequenzen für unseren Staat hätte.
Es ist nicht bedrohlicher, sondern es ist wesentlich einflussreicher als die übrige Welt. Alles, was die Europäische Union entscheidet, diskutiert, bestimmt, hat früher oder später mindestens in Teilen auch einen Einfluss auf die Schweiz. In dem Sinn, nein, es ist nicht bedrohlicher, aber es ist wesentlich entscheidender, aber was sich auf europäischer Ebene tut.
Und das kann man nicht in bilateralen Verträgen aushandeln, so wie bis jetzt. Das hat ja bis jetzt eigentlich nicht schlecht funktioniert, muss man sagen.
Es hat funktioniert, weil wir das Recht der Europäischen Union über diese Verträge importiert haben. Das war eigentlich die Lösung. Seit den Verhandlungen über den Vertrag über den europäischen Wirtschaftsraum ist das die Politik der Europäischen Union. Wir übernehmen das Recht der Europäischen Union in Form von bilateralen Abmachungen. Weiterentwicklungen, Evolutionen können wir nicht beeinflussen.
Also das insofern wäre nur möglich bei einem Beitritt.
Das ist nur möglich bei einem vollen Beitritt.
Gret Haller, Sie sehen das ähnlich. Sie sagen, irgendwann wird die Schweiz der EU beitreten. Wie würden Sie denn das jetzt mitten in der Eurokrise begründen? Der Zeitpunkt ist ja wirklich schlecht.
Sehen Sie, wenn Sie jetzt beurteilen und beobachten, was jetzt gerade innerhalb der Europäischen Union passiert, auch im Zusammenhang mit der globalen Verhältnissen punkto Finanzen und Wirtschaft. Es ist unglaublich, wie jetzt die EU relativ schnell Entwicklungsschritte macht, weil sie sie einfach machen muss, weil es anders nicht mehr weitergeht. Und dass immer mehr Leute, ich wundere mich manchmal, welche Politiker dann doch plötzlich merken, dass das nicht anders geht, zu Schritten bereit sind, zu denen sie vielleicht vor einigen Monaten noch nicht bereit sind, einfach weil die Verantwortung für das Wohlergehen der Bürgerschaft in diesem Europa nichts anderes zulässt. Und ich sage nicht, das ist ein naturmäßiges Geschehen, aber das ist ein Geschehen, das vorangeht. Und wenn jemand, ich sage jetzt ein Bild, weil Sie haben mich ja immer gefragt, wie sieht für mich, die im Ausland jetzt gewesen ist, die 5 Jahre, wie sieht die Schweiz für mich aus? Manchmal habe ich das Gefühl, diejenigen, die der Schweiz einfach das Nachdenken über die EU verbieten wollen, und das ist ja eigentlich die Zielsetzung einer gewissen Partei, von der wir wissen, wie sie heißt. Das kommt mir manchmal vor wie die alte chinesische Tradition, die findet, es sei schön, wenn Frauen kleine Füße haben und die den kleinen Mädchen früher, zum Glück nicht mehr, weil das ist eine Tortur, die Füße eingebunden haben, damit die Füße klein bleiben und das dann dem Schönheitsideal im Erwachsenenalter entspricht. Also das ist etwas versuchen, das man auf die Länge nicht durchhalten kann, weil die Natur will es anders. Die Natur will, dass die Leute so große Füße haben, wie sie bekommen würden und dass sie damit durch die Welt gehen können. Und es kommt mir so als künstlicher Eingriff vor, der etwas verhindern will, was auf die Länge sowieso nicht, es wird nicht zu verhindern sein.
Nun hat das aber auch damit zu tun, dass das Volk ja bei uns sehr viel mitzubestimmen hat. Sie, Herr von Däniken, fordern eine EU-Debatte. Man müsse sich einfach mal entscheiden, man habe keine Strategie. Aber wäre aus Ihrer Sicht jetzt der richtige Zeitpunkt?
Wir müssen uns klar werden zuerst, ob wir europäisch einen Gestaltungswillen haben politisch. Sollen wir Einfluss nehmen auf Entwicklungen in unserer Nachbarschaft, die direkt uns beeinflussen? Ja oder nein? Wenn nicht, sollen wir der EU fernbleiben. Aber dann bereit sein, eine Strategie zu entwerfen, was das bedeutet für ein Land. Was hat das für unsere Leistung an die Kohäsion der Europäischen Union für Konsequenzen? Was hat das für unser Verhältnis in Sachen Verkehrspolitik für Konsequenzen? Forschung und Entwicklung, Finanzplatz, Energiepolitik und so weiter. Dann kann man eine Strategie entwerfen eines Staates, mitten in Europa gelegen, der nicht Mitglied ist der Europäischen Union. Wenn wir aber zum Schluss kommen sollten, dass wir doch einmal die Aspekte eines Beitritts prüfen sollten, dann würde ich empfehlen, dass wir einmal Punkte festlegen, zu welchen Bedingungen wir unbedingt beitreten sollten.
Okay, wir müssen hier leider schon in die Schlussrunde kommen. Noch ganz kurz zum Schluss, wenn jetzt die Schweiz das ablehnen würde, der EU beizutreten.
Ja, sie steht ja zurzeit nicht vor der Frage, aber sie wird sich damit auseinandersetzen müssen. Und ich bin überzeugt, dass die zweite Variante, die jetzt Herr von Däniken angesprochen hat, keine Variante sein wird, die kommen kann. Ich bin überzeugt, dass es irgendwann, vielleicht relativ spät, dazu kommen wird, dass wir endlich mitgestalten von das mitgestalten, das uns sowieso betrifft.
Wir werden es sehen. Besten Dank, Grete Haller, Franz von Däniken.
Bei Roman Villinger diskutiert haben die ehemalige Nationalratspräsidentin Grete Haller. Sie war unter anderem Ombudsfrau für Menschenrechte in Bosnien-Herzegowina. Und Franz von Däniken, der frühere Staatssekretär im Außendepartement, war Koordinator für die bilateralen Verträge mit der EU.
Wir und die anderen, die Schweiz in der Welt, das war ein Echo der Zeit, direkt vom Bundesplatz in Bern.
Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon Ursula Hürzeler
und Roman Fehlinger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.